Denn je sicher, dass noch viele ein bisschen in den Morgentraum sind und möchte Ihnen das deswegen gerne nochmal vorlesen zu eurer Erkenntnis. Wenn doch die Erkenntnis der absoluten Wahrheit das endgültige Ziel des Lebens ist, muss diese Erkenntnis unter allen Umständen erlangt werden. In jeder der oben erwähnten Tasten und Ordnung des Lebens sind die vier Vorgänge, nämlich Umkreisen, Hören, sich erinnern und verehren, die allgemeinen Beschäftigungen. Ohne diese Grundsätze des Lebens kann niemand existieren. Die Tätigkeiten des Lebewesens umfassen Beschäftigung innerhalb dieser vier Prinzipien. Besonders in der modernen Gesellschaft sind alle Tätigkeiten mehr oder weniger von Hören und Ruhmpreisen abhängig. Menschen jeder beliebigen Gesellschaftsschicht werden innerhalb kürzester Zeit in der menschlichen Gesellschaft wohl bekannt, wenn sie einfach in den Tageszeitungen zu Recht oder Unrecht gepriesen werden. Manchmal werden politische Führer bestimmter Parteien durch Zeitungspropaganda bekannt gemacht und durch diese Methode der Ruhmpreisung wird ein unbedeutender Mann in kurzer Zeit eine bedeutende Persönlichkeit. Und durch solche Propaganda, nämlich fälschliche Ruhmpreisung eines ungeeigneten Mannes, kann nichts Gutes zur Folge haben, weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft. Es mag einige zeitweilige Reaktionen auf solche Propaganda geben, aber es ergeben sich keine bleibenden Folgen. Deshalb sind solche Tätigkeiten Zeitverschwendung. Das eigentliche Objekt der Lobpreisung ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die alles Manifestierte um uns erschaffen hat. Wir haben diese Tatsache vom Anfang des Janadiasya-Shloka in diesem Bhagavatam ausführlich erörtert. Die Neigung, andere zu preisen oder von anderen zu hören, muss auf das wirkliche Objekt der Ruhmpreisung gelenkt werden. Das höchste Wesen, das wird zu wirklichem Glück führen. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Imata Bhakti Vedanta Swami Sinani Namaste Saraswati Devi Kauravani Pachari Nivashesha Shunyavadi Pashtachari Pachari Nyayasri Vishnare Text des Bhagavatam heißt, dass es in der menschlichen Gesellschaft so viele Objekte des Hörens gibt. Man hört über Politiker, über Rock'n'Roll-Stars, über Operetten und Musicals und ja, was noch? Legendenhafte Persönlichkeiten und Märchen und so weiter. Aber durch diese Art von Hören und Ruhmreisen wird man letztendlich unzufrieden, weil die ursprüngliche Identität von uns eine spirituelle ist und wir sehen uns nach Nus von der spirituellen Welt. In der Vaishnava-Literatur gibt es so Fragen über Krishna, zum Beispiel Jaiva Dharma fragt Vijay Gopal Guru Goswami, was sind denn Krishnas Morgenaktivitäten? Wir haben jetzt den Morgen und hier ist jetzt eine Frage, was tut Krishna am Morgen? Was tut Goralila am Morgen? Und wir würden zu bestimmten Forschen, würden zu bestimmten Informationen kommen. Oder was macht Jaipataka Maharaj jetzt? Das sind die Wurzeln. Aber vielleicht fragen wir, was macht Michael Jackson hier? Das ist oder wie heißt das? Helmut Kohl, ich weiß nicht mehr, ob der Bundeskanzler ist, aber vielleicht hat das Gefühl abgesetzt oder seine Regierungszeit ausgelaufen. Ich bin nicht so informiert im Augenblick. Also hier ist jetzt die ideale Frage von Vijay an seinen Guru Gopal Guru Goswami. Was sind Krishnas Morgenaktivitäten? Und der Goswami antwortet: Am Morgen wird Sri Krishna von Mutter Yashoda aufgeweckt. Und nachdem er ganz schnell vom Bett aufgestanden ist, bürstet er sich die Zähne zusammen mit Baladev. Dann, mit der Erlaubnis seiner Mutter, geht er begierig in den Kuhstall, um die Kühe zu melken. Sirada wird auch aufgeweckt von einigen der älteren Satis und steht vom Bett auf. Dann bürstet sie sich ihre Zähne und nachdem sie mit Öl massiert worden ist, geht sie zum Badeplatz und wird dort von Lalita und den anderen Satis gebadet und geht dann in den Ankleideraum, wo sie mit wunderschönen Gewändern und Schmuckstücken geschmückt wird, mit einem entzückenden Parfüm, Girlanden und verschiedenen Ointments. Danach schickt Mutter Yashoda eine ihrer Dienerinnen, um Radharanis Schwiegermutter zu bitten, Srimati Radharani und ihren Sakis schnell zum Kochen herbeizuschicken. Mutter Yashoda ist die Mutter Fisch. Und sie bittet also jetzt die Schwiegermutter von Radharani, schick schnell Radharani zum Kochen rüber. Nun kommt eine Frage auf. Narada Muni hat das anscheinend, dem wurde das auch mal erzählt, und er hat eine Frage jetzt zu den Morgenaktivitäten Krishna. O Devi, warum ruft Mutter Yashoda nach Radharani, wenn doch Sri Rohini als die beste Köchin bekannt ist? Ist die Frage. Also warum wird es Radharani gebeten, für Krishna zu kochen, wenn es doch Rohini im Haushalt gibt, die viel besser eigentlich kochen kann? Also sagen wir, zumindest die beste Köchin ist. Das ist eine Frage. Ihr merkt also, wie hier das Thema erörtert wird über Radha und Krishna. Nicht? Genauso wie wir vielleicht fragen. Vorgestern hat doch Krishna Chandra gekocht. Und er kann so gut kochen. Warum kocht heute der und der? Dann kriegen wir die Antwort von voneinander. Ja, also folgendes, das hat ganz bestimmte organisatorische Gründe. Wir wechseln uns immer ab und wir werden dann informiert, warum heute nicht Krishna Chandra kocht. Seht ihr, hier gibt es also Fragen jetzt über die spirituelle Welt. wird nachgefragt. Shivinda antwortete. Warum Radharani jetzt im Kochen und nicht wohin geschickt wird? Maharshi Durvasa, Durvasa hat persönlich Radharani eine Segnung gegeben. Das habe ich vorher aus dem Munde von Katyayani gehört. Durvasa hat gesagt, O Devi Radha, durch meine Gnade wird jegliche Speise, die du kochst, sehr köstlich schmecken und eine ernsthafte Herausforderung bilden für den Geschmack von Nektar. Wer immer diese Speise isst, dessen Langlebigkeit wird zunehmen. Und das Leben ist verlängert durch Radharanis Kochkunst. Super. Aus diesem Grunde ruft Mutter Yashoda immer Shisadika, um zu kochen. Sie denkt sich, wenn mein Sohn begierig das köstliche und reine Food zu sich nimmt, was von den Händen Radharanis präpariert ist, dann wird ein langes Leben machen. Und dann geht es weiter, es kommt also Krishna aus den Kuhställen nach Hause, das wird erst glückselig eingeölt mit Ölen, und dann nimmt er ein Bad. Also Krishna, das ist jetzt die neue Information, meldet die Kühe anscheinend ungebadet, sondern nur mit geputzten Zähnen. Also wenn er vom Kuh, weil er sich ja sofort wieder schmutzig macht bei den Kühen. Also da ist er nicht mehr voll mit Kuhdung. Also deswegen duscht er eigentlich, nachdem er die Kühe versorgt hat. Das ist jetzt die neue Information, das können wir jetzt verbreiten. Dann wird er also gebadet, er kriegt saubere Kleidung an, eine frische Girlande und Sandelholzsalbe. Auf diese Weise sieht er sehr schön aus. Dann wird das Haar über seiner Stirn und am Nacken in einen Haarknoten gebunden. Also Krishna hat anscheinend hier einen Haarknoten. Das ist jetzt vielleicht etwas, der hat immer Haare auf dem Kopf. Keiner von den männlichen Gebäuden. Eine besondere Stier, er hat einen Haarknoten hier. Und dann bekommt er einen, dann wird seine, kriegt sein Stirn ein Tilak. Aber dieser Tilak hat die Form eines glühenden Mondes. Seine wunderschönen Hände und Arme werden mit Armreifen geschmückt und einen juwelenhaften Ring. Er trägt eine attraktive Kette auf seiner Brust und haifisch ähnliche Ohrringe auf seinen Ohren. Dann ruft ihn immer wieder seine Mutter, er fasst sie bei der Hand und geht in die Frühstückshalle zusammen mit Baladev und seinen Freunden. Also Krishna ist jetzt fertig gemacht, attraktiv angezogen und dann isst Krishna verschiedene Zubereitungen, wobei ihm seine Mutter zuschaut. Zu diesem Zeitpunkt machen Krishna und seine Freunde spaßige Scherzen und bringen sich zum Lachen. Eingetaucht in den Hasya-Ras, also den Lach-Ras, beenden sie ihre Mahlzeit. Dann spürt sich Krishna den Mund, ruht sich aus für eine kurze Weile. Krishna nimmt also eine Rast nach dem Essen. Und liegt komfortabel auf einem weichen Bett. Dann teilen sich seine Kuhhirten und Freunde auf, essen die Tambula, die von den Dienern dargebracht ist, die Kausubstanz. Was ist Tambula? Was ist Tambula? Kann das ja nicht, wo ich das sehe?
Ja. Ah,
Aha, Tambula ist also Pan. Pan ist ein Blatt. Aha, Pan ist das. Please explain it, because we are in a. Yes. Oh yeah, and the whole thing is called Tambula. Also, hier kriegen wir also eine genaue Information über die Präparation, die Krishna ist. Da wird ein grünes Blatt genommen, eine Betelnuss und verschiedene Gewürze hineingetan, wird umgebunden und dann nennt man Tambula. Und das Ganze, the whole thing is chewed mit Blatt, with the leaf. Das Ganze wird also von Krishna gekaut. Es wird eine besondere Zubereitung. Wir im Westen tun uns Kaugummi vielleicht zuwenden, nicht? Aber Krishna hat ein Tambula. Toll. Shirada beobachtet das auf einem Versteck, während Krishna blissvoll seine Mahlzeit isst. Und dann, wenn Mutter Yashoda sie herbeiruft, nimmt Shirada scheu ihre Mahlzeit, während sie umgeben ist von Lalita und den anderen Sakis. Auf diese Weise wird nach Krishna seine Morgenaktivitäten. That was so toll. Thank you very much. I always wondered what Tambula is. So. Nun, wenn ein gewöhnlicher Mensch diese Art von Morgenaktivitäten führt von Sri Krishna, dann wird er zunächst einmal nicht begeistert sein. Im Srimad Bhagavatam wird der Grund hierfür gegeben. Das heißt, dass die bedingten Seelen nicht den Geschmack haben, über Krishna zu hören und ihn zu lobpreisen. Die denken, ach, die Heilkrishnas, die sprechen jetzt über diese Dinge da in der spirituellen Welt. Es wäre doch interessant, jetzt die neuesten Ergebnisse vom Kosovo-Krieg zu hören. Und Milosevic und was noch vielleicht Marilyn Monroe gesagt hat, kurz bevor sie gestorben ist. So weiter und so fort. Die Materialisten haben keinen Geschmack an Krishna zu hören. Srila Rupa Goswami erklärt uns den Grund dafür. Er sagt, jemand, dessen Zunge von Geldsucht bedeckt ist, dem schmecken süße Substanzen als bitter. Genauso tut jemand, der völlig voller Unwissenheit ist, und bedeckt ist, dessen Gottesbewusstsein nicht entstanden ist, der hat keinen Geschmack, über Krishna zu hören. Den langweilt das. Der denkt, ach, wirklich, das geht nicht. Krishnas Spiele sind süß, aber wenn die Zunge und die Ohren so bedeckt sind vom materialistischen Leben, dann wird das unangenehm, darüber zu hören. Dieser Prabhupada hat uns damals, als er das Krishna-Buch gegeben hat, gesagt, wir sollen das unbedingt lesen. Denn er sagte, jeder, der das Krishna-Buch hört, wird ein Devotee. So ist es auch, jeder, der wenn wir über Krishna hören, obwohl wir keinen Geschmack darin haben, wird es für uns möglich sein, einen Geschmack zu bekommen. Genauso wie der Gelbsuchtkranke. Wenn der weiter den Zucker zu sich nimmt und das einfach zu sich isst und wie soll ich mich ausdrücken, davon speist, wird er mit Sicherheit eines Tages diese Bitterkeit aus seinen Geschmacksnerven rauskommen. Das Bhagavatam sagt, verurteilt sehr stark das materialistische Leben, wo man Geschmack hat an materialistischen Tätigkeiten und Themen. Es sagt, leben die Bäume nicht, atmen die Blasebälge des Schmieds nicht, die Tiere um uns herum. Essen sie nicht und vergießen sie nicht ihren Samen. Menschen, die wie Hunde, Schweine, Kamele und Esel sind, preisen Menschen, die niemals zuhören, wenn die transzendentalen Spiele Shri Krishnas, des Befreiers von allen Übel, vorgetragen werden. Wer noch nie den Botschaften über die tapferen und wunderbaren Taten der Persönlichkeit Gottes zugehört hat und wer noch nie würdige Lieder über den Herrn laut gesungen oder gechantet hat, sollte als jemand angesehen werden, der Ohren wie Schlangenlöcher und eine Zunge wie die eines Frosches hat. Hier wird also das Bhagavatam tut ganz, ganz heftig hier eigentlich die Menschen verurteilen, die einfach nur materielle Themen hören und besprechen. Es wird gesagt, ihre Ohren sind wie die Ohren von Schlangen. Die Schlangenohren sind taube Ohren. Die Schlangen haben hier so Ohren, aber die hören gar nicht durch diese Ohren. Wusstet ihr das? Die hören durch ihre fein sensiblen Nerven auf der Unterseite des Körpers. Wenn ihr deswegen wollt, wenn ihr einer Schlange entgegenkommt und euch verständlich machen, Achtung, hier komme ich bald nicht, bitte nicht. Das müssen wir jetzt hingehen, wenn man nach der Welt geht. Dann nimmt man Stock und haut ganz kräftig auf den Boden. Bum, 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 und hört es. Durch diese Erschütterung über Kilometer, da kommt jemand und verzieht sich in die Schlange. Und die Zunge eines Frosches. Die Materialisten haben Ohren und hören nicht. Das ist ja fast biblisch. Halleluja. Sie haben Ohren und hören nicht, sagte Jesus. Das weiß ich noch aus der Bibelstelle von früher. Die Materialisten, die reden, lobpreisen immer, aber das wird verglichen mit dem melodischen oder unmelodischen Gequake von Fröschen. Der Informationsgehalt vom Gequake ist natürlich auch ein bisschen da. Es umfasst vielleicht, Speise, ich glaube, das ist eine Nuance des Quakens und eine andere ist, ich bin ein attraktiver Mann, ich bin geeignet, eine Familie zu gründen. Komm, liebe Froschkönigin, und küsse mich. Das ist eine andere Nuance des Quakens. Und dann gibt es noch ein paar andere Informationen, wie Gefahr und so etwas. Aber damit ist das Sprachspektrum der Frösche schon erschöpft. Und dann gibt es so die Melodien, die halt auch mal gehört, die singen auch manchmal nur vor sich. Also die haben ohne keinen informativen Wert. So sagt also dieses Bhagavatam, das Sprechen der Materialisten umfasst einen ganz engen Bereich mit diesem Beispiel, der sehr, 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 sehr eng ist, einfach, sehr, sehr grundlegend einfach im Vergleich. So, das Bhagavatam macht weiter, das war jetzt über das, die Leute, die nicht hören und falsch, also die falsche Sachen hören und über falsche Dinge sich ereifern und darüber sprechen. Und dann geht es weiter, diejenigen, die tätig sind auf der materiellen Ebene. Es wird gesagt, die Hände, obwohl mit funkelnden Armreifen geschmückt, sind die eines Todes, wenn sie nicht in den Dienst der Persönlichkeit Gottes Hari gestellt werden. Dann geht es als nächstes zu den Sehfunktionen. Die Augen, die nicht die symbolischen Repräsentationen der Persönlichkeit Gottes Vishnu, seine Form, seine Namen, seine Eigenschaften und so weiter betrachten, sind wie die auf den Federn eines Pfaus. Die Augen sind auf den Pfauenfederfächer dort hinten, Pfauenaugen, aber sie sehen nicht wirklich. So wird, also das Bhagavatam ist ziemlich intensiv, geht es hier, ist es, geht dann unglaublich intensiv. Ich könnte mir vorstellen, dass es für manche ein bisschen zu intensiv ist, deswegen werde ich es wohlproportioniert hier präsentieren. Das Bhagavatam tut sehr, sehr dringlich sagen, wir sollten diesen Text ernsthaft nehmen, diesen früheren Text, dass die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes, ihren Beschützer, hören, ihn ruhmpreisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren sollten. Wenn sie diese Neigung zu hören und zu ruhmpreisen nicht auf Krishna einrichten, dann ist es sehr schwierig für die Devotees, wirklich Fortschritte zu machen. Vor einiger Zeit, als ich ein junger Devotee war, ganz jung, rief uns der Tempelpräsident, unser Tempelpräsident, einmal zusammen. Und das war ein Kapitelbuschweg, Nummer, hab schon wieder vergessen. Da waren wir in Hamburg in unserem Tempel. Warte mal, unser Theokin, die Ostbahnstrecke. Heißt die Eidelstedt nochmal? Gibt es sowas? Nee, heißt es nicht. Also jedenfalls rief uns der Tempelpräsident zusammen, Prabhupada hätte eine Nachricht an uns alle. Das war in der guten alten Zeit immer so. Wir haben uns jeden Freitag getroffen in dem Prasadam-Raum und dann wurden die Briefe, die Prabhupada geschrieben hatte, vorgelesen. Prabhupada unterwies die Bewegung damals sehr durch seine Briefe. Und es war so, wir hatten dann so ein Papierversionssystem, also wenn immer irgendwo in Europa Briefe ankamen von Srila Prabhupada, haben die das fotokopiert, ihre Briefe, und haben die dann an die einzelnen Tempel geschickt. Und so hatten wir jeden Freitag so einen Stapel von Briefen von Srila Prabhupada, der sich zu verschiedenen Themen äußerte. Das war der Freitag Easter Gruß, ein fantastisches. Wir waren also immer, wir hatten wirklich das Gefühl in unserem Leben, von Srila Prabhupada persönlich angeleitet zu werden, weil er da aktuelle Fragen, die sich bei der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins ergaben, beantwortete und der Führung gab. Eine sehr, sehr schöne Zeit war das. Eine Zeit, der sich die ganze Woche entgegenfieberte. Das war so die Prabhupada-Stunde. Der Prabhupada ist da so. Anyway, aber jetzt hieß es, dass Prabhupada außerhalb dieser Reihe eine Botschaft für uns alle hätte. Und wir waren natürlich total, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das war. Ich hörte, Prabhupada hätte eine Botschaft für uns. War ich natürlich hochinteressiert, was wir niemand gehört oder manchmal sagen. Und es war eigentlich nur eine Fotokopie von dem Text, den ich euch hier vorlesen möchte. Ein Vers, wo eine Unterweisung für die Devotees gegeben wird. Und weiß noch, das war so intensiv, dass, als wir das lasen, wir alle beschlossen, unser Leben in diese Richtung zu tun. Wir haben das dann abgebildet und auf der schwarze Tempelbrot getan. Es war nur eine Benachrichtigung. Prabhupada wollte, dass dieser Text, bevor er in den Büchern erscheint, zu allen Tempeln in der Welt geschickt werden und alle sollten, das war der Sekretär, der geschrieben hatte, sollten den Text durchlesen und zur Kenntnis nehmen. Hier ist der Text. Ye lila amrita vine kaya yadiyana pane tabe bhaktera dubala divan jara eka bindu pane utpulita tanumane hase gaya karaye natan. Die Menschen werden stark und stämmig, wenn sie ausreichend Getreide zu sich nehmen. Doch der Gottgeweihte, der einfach nur gewöhnliches Getreide ist und die transzendentalen Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus und Sri Krishnas nicht kostet, wird allmählich schwach und fällt von der transzendentalen Stellung hinunter. Wer jedoch nur ein Tropfen des Nektars der Spiele Sri Krishna kostet, dessen Körper und Geist werden erblühen und er beginnt zu lachen, zu singen und zu tanzen. Und dann die Erläuterung. Alle Gottgeweihten, die mit der Bewegung für Krishna-Bewusstsein in Verbindung stehen, die also nur eine Verbindung haben, auch die Namen Hatha-Devotees, auch die jungen Devotees, alle Gottgeweihten, die mit der Bewegung für Krishna-Bewusstsein in Verbindung stehen, müssen alle Bücher lesen, die schon übersetzt wurden. Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita und andere. Andernfalls werden sie nach einiger Zeit bloß noch essen und schlafen. Das sind die Frustrierten, ne? Und als Folge davon von ihrer Stellung hinunterfallen. Auf diese Weise werden sie die Gelegenheit verpassen, ein ewiges, glückseliges Leben voller transzendentaler Freude zu erreichen. Srila Prabhupada hat keinen Zweifel darüber gelassen, dass das Ziel für die Devotis im Krishna-Bewusstsein darin besteht, ein ewiges Leben zu erreichen voller Freude und voller Glück. Zum Beispiel in der Erläuterung von einem Text im 8. Kanto sagt er, das wirkliche Ziel des Lebens ist es, zurück zu Krishna zu gehen, zurück zu Gott und mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu leben, mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu spielen, mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu tanzen und mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu essen. Dies sind verschiedene Ananda-Punkte. These are different items of Ananda. Spiritueller Glück in der spirituellen Vielfalt. Nur an dieser Stelle ist in unserer Bewegung eine interessante Diskussion geführt worden, eine philosophische Diskussion, die sehr, sehr, wirklich sehr interessant ist. Bhakti bedeutet nicht, sich nach Befreiung vom materiellen Leben zu sehen. Das ist sehr wichtig. Nur die Jnanis, diejenigen, die sich Wissen aneignen über diese Welt und die völlig intellektuell durchleuchten, kommen zu dem Schluss, dass dies ein Ort des Leides ist. Die Dummköpfe kommen zu dem Schluss, dass dies ein Ort des Genießens ist. Man muss es nur versuchen. Aber die richtig weisen Leute, ihr könnt die auch über die ganze Geschichte, die ganze philosophische Geschichte der Menschheit sehen, zum Beispiel Schopenhauer ist zu diesem Schluss gekommen. Und seine Philosophie, habe ich gehört, wird jetzt wieder unter intellektuellen Kreisen sehr ernst diskutiert. Jedenfalls in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch der Fall ist. Man muss richtig, es gab richtig eine Zeit vor 2 Jahren, um mitzureden bei den Intellektuellen, musstest du Schopenhauer lesen. Ich habe es dann auch gemacht, weil ich zu dem ja predigen will. Viele Leute, Buddha, kommen zu dem Schluss, die materielle Welt ist ein Ort des Leides, muss verlassen werden. Jnanis, also intellektuelle Leute, kommen zu diesem Schluss. Deswegen hat Mutter Sachi, die Mutter von Chaitanya Mahaprabhu, ihren Sohn aus der Schule genommen. Weil sie wollte nicht, dass er sich Wissen und Bildung aneignet. Und dann würde er zum Schlusswort kommen, die materielle Welt und Mutter Sachi, sein Elternhaus, zu verlassen. Das war bekannt damals. Die intelligenten Leute, die erkennen, nachdem sie die Welt durchleuchtet haben, ja, das ist hier nicht ein Ort des Genießens. Wir müssen einen höheren Bereich anstreben, bewusstseinsmäßig und auch und so weiter. Und aus dieser Richtung hat sich die Jnana-Richtung entwickelt, die Intellektuellen, die also Befreiung von der materiellen Welt erreichen wollen, aber nicht die höchste Persönlichkeit Gottes anstreben. Weil der Intellekt kann niemals die Persönlichkeit Gottes erörtern und erfassen. Mit dem Intellekt kannst du niemals das durch Spekulieren verstehen, dass es eine höchste Persönlichkeit Gottes gibt. Gibt es. Du kannst nur wissen, du kannst verstehen, weil hier ist alles persönlich, also dieser Bereich, der frei von Leid ist, muss genau das Gegenteil haben. Er muss leidlos sein und unpersönlich. Das ist die Schlussfolgerung der Jnanis, die ihren materiellen Intellekt benutzen, um zur Erkenntnis zu kommen. Und ihr höchstes Ziel ist, Befreiung vom Leid zu erlangen, Befreiung von der materiellen Welt. Wir als Devotis jedoch von Krishna wollen nicht als höchstes Ziel Befreiung, sondern wir wollen einfach nur das, was in einer persönlichen Beziehung das Wichtigste ist, erreichen. Was ist wohl in einer persönlichen Beziehung das Wichtigste? Den, ja, auf die Wünsche des anderen einzugehen. Wir wollen also, er sagt, wir wollen Krishna dienen. Das ist wichtig in der persönlichen Beziehung. Auf die Krishna Chandra gesagt, Wünsche des Einzelnen eingehen. Ich glaube nicht, dass von der Destination von Rupa Goswami, dass die Natur von mir und ihm. Was ist noch wichtig in einer persönlichen Beziehung? Was ist das Wichtigste? Ja, ich gehe mal weiter, so in der die Liebe, die wir bekommen, anzunehmen und zu erwidern. Also es geht um Liebe in einer persönlichen Beziehung. Wie er ist. Ja. Jemand so zu verstehen, wie er ist. Nicht, wie wir das interpretieren. So, ich glaube, ihr, ja, wolltet ihr noch? Im Fluss des Austausches zu tanzen. Endlich mal eine poetische Definition. Schön. Ja, in einer persönlichen Beziehung geht es eigentlich darum, ihr habt alles richtig gesagt, diese eine Liebe zu entwickeln. Mit Lord Chaitanya betet in diesem Zuge, dass es, er sagt, Nadhanam, Nadhanam, Nasundad, Ring, Kavitam, Mam, Jagadisha, Kamane, Kamaye, Mama, Janmani, Janmani, Shvare, Bhavatat, Bhaktiya, Ayatati. Lord Chaitanya drückt in diesen Schlucka aus, worum es einem Devoti geht. Er sagt, Nadanam, kein Reichtum, Nadanam, keine Anhängerschaft, Nasundarin, keine wunderschönen Frauen, kein, oder für die Männer, für die Frauen, keine wunderschönen Männer, als Ausführer, aber keine, Nakavitam, keine poetische Lobpreise, keine Gelehrtschaft, also kein Gelehrten sein, sondern einfach nur liebevolles, hingebungsvolles Lieben. Das ist sein Ziel. Geburt für Geburt. Also, er sagt Geburt für Geburt. Es geht hier nicht um Befreiung im Bhakti. Nun haben die Devotees, nachdem sie diesen Punkt verstanden haben, Srila Prabhupada gefragt, warum sagst du, dass das wirkliche Ziel des Lebens ist, zurück zu Krishna, zurück nach Hause zu gehen und dort mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu leben, zu spielen, zu tanzen, zu essen und so weiter. Es klingt wie Befreiung vom materiellen Dasein. Nun, innerhalb der Bhagavatam-Philosophie gibt es 10 Themen, die dort diskutiert werden. Und eines dieser 10 Themen ist auch Mukti oder Befreiung. Ich möchte euch einen klassischen Schlokka, den die Goswami zitieren, sagen über Befreiung. Samashita, einer von Prabhupads Lieblingsschlokkas. In Mayapur hat er einmal diesen Schlokka zitiert. Ich habe dann Tape gehört und hat er gesagt, diese Poesie, Prabhupad gesagt, mit leuchtenden Augen, die muss man im Sanskrit hören. Samashita ye padapalavam plavam mahat Padam punya yasho mudare. Jetzt kommt. Vavam buddhivatsa. Padam, 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 yat vipadam natesham. Super. Für den, das geht wie ein Fluss. Wie ein Überflug, als Fluss getanzt ist oder irgendwie so. So klingt es. Für diejenigen, die das Boot der Lotusfüße des Herrn angenommen haben, der die Zuflucht der kosmischen Manifestation ist und der berühmt ist als Murari, der Feind des Muradämons, wird der Ozean der materiellen Welt wie das Wasser, was im Hufabdruck eines Kalbes enthalten ist. Ihr Ziel ist Vaikuntha, die spirituelle Welt, der Ort, wo es keine materiellen Leiden gibt und der Ort und nicht der Ort, wo Gefahr auf jedem Schritt droht. Hier wird also, wenn wir das mal mit kontemporärer Sprache ausdrücken wollen, ein otherworldly goal benannt, ein außerirdisches Ziel. Otherworldly. Was man so außerirdisch? Otherworldly. Ich kann es nicht sagen, es wäre ein otherworldly einfach. Ich weiß nicht, wie wir das in Deutsch sagen. überweltliches Ziel gegeben. Danke. Rupa Goswami, die hilft uns ein bisschen zu verstehen, was die, was eine befreite Seele ist, in seinem Shloka. Vihayasya Hreyadasye Karmana Manasa Vacha Nikilasva Pyavastasu Jivan Mukta. Jivan Mukta, so ich schicke. Jivan Mukta, eine befreite Seele, ist solch eine Person, die einfach mit dem physischen Körper ganz intuitiv beschäftigt ist, wobei die Kamana, die Tätigkeiten, Manasa, die Gedanken und die Worte in Krishna-Stil hineinbegibt. Das ist also unser Symptom für Befreiung vom materiellen Dasein. Ein Devotee muss sich in dieser Welt sehr deutlich bewusst werden, dass die materielle Welt nicht lebenswert ist. Und das kann er nur dann tun, die materielle Welt nicht lebenswert ist, wenn er von einer viel anziehenderen spirituellen Welt hört, regelmäßig hört. Wenn wir nicht von dieser spirituellen Welt hören, dann werden wir wieder an der materiellen Welt anziehend finden. Neue Filme zum Beispiel sind ja jetzt ja ganz in Mode in unserer nordeuropäischen Ist. Weil die sind ja auch so anziehend gemacht, anscheinend, mit technischen Aufwand und so weiter, dass man da einfach hingeht. Wie fliegen die sich für das Materielle interessieren? Wir müssen deswegen als Devotees, um, sagen wir mal, was mit unserer Anziehung zu machen, wieder Krishna hören, regelmäßig. Sonst werden wir einfach schwach werden und unsere Anziehung wird uns mit Sicherheit in die materielle Energie hineinbringen. Mit großer Sicherheit. Das geht gar nicht anders. Was ist aber jetzt mit, gut, wir haben also einen Grund gehört, weswegen wir über die Befreiung hören müssen, in die spirituelle Welt. Einmal kam ein Devote, was ist noch ein anderer Grund? Einmal kam ein Devote zu Prabhupada und sagte, Prabhupada, ich möchte nicht befreit werden von der materiellen Welt, ich will einfach immer wieder geboren werden hier, um Krishna Bhagavan zu verbreiten. Und er dachte, er sei ein ganz besonders braver, guter Devote. Prabhupada antwortete, du sollst dir das erste Mal wünschen, in die spirituelle Welt zu gehen. Denn wenn du wieder geboren bist, dann sei es mehr weiß, dass du wieder als Lieb, dass du dich im spirituellen Leben beschäftigst. Wir sollten wissen, wo unsere Heimat ist. Aber wir sollten auch verstehen, wir können diese spirituelle Welt, diese spirituelle Heimat nicht erreichen, ohne Liebe im Herzen zu entwickeln zu Krishna. Liebe zu Gott, das ist die Voraussetzung, Love of Godhead, um Krishna bewusst zu werden. Das muss da in unser Herz hineinkommen. Deswegen stimmt es letztendlich schon, wünschen wir uns mehr als die spirituelle Welt, eigentlich Liebe zu Krishna zu entwickeln, Love of Godhead. Aus diesem Grund hat Srila Prabhupada diese Bhagavatam-Vorlesung eingerichtet, wo wir die Bhagavatam-Philosophie hören, wo wir über Krishna hören. Und er hat das Krishna-Buch uns gegeben, bevor das Bhagavatam, bevor er eigentlich konnte gar nicht so lange warten bis zum 10. Kanto, und er hatte auch das Gefühl schon damals, vielleicht werde ich das Bhagavatam den 10. Kanto nicht ganz zu Ende bringen. Und er hat sich in diesem Gefühl, hat sich darin nicht getäuscht. Er ist ja, glaube ich, am 14. Kapitel, also am 14. Kapitel des Bhagavatams war das ganze Bhagavatam, glaube ich auch, das weiß ich nicht. Das 10. Kanto hat 88 Kapitel? 98. 90 Kapitel, danke. 90 Kapitel, er hat nur 14 davon übersetzt. Aber er hat dann doch durch diese Summary, diese Zusammenfassung des Krishna-Buchs, die uns den ganzen 10. Kanto gegeben. Und war das sehr, sehr wichtig, dass wir das hören diese, dass wir diese transzendentalen Spiele hören. Der einzige Grund, weswegen wir das nicht so tun, ist genau der einzige gleiche Grund, warum wir beim Chanten der Heiligen Namen unaufmerksam sind. Der Grund ist einfach, dass wir in unserem Herzen so viel Unwissenheit haben und deswegen so viel anderen Geschmack haben. Und das zu überwinden, wie wir das überwinden können, diese Geschmacksverfehlung, geht wiederum nur durch eine Sache. Nicht? Der kann nur einen guten Geschmack wiederkriegen, indem er weiterhin Zucker zu sich nimmt. Hare Krishna. Lasst uns also nicht selbstmörderisch sein, Prabhu und Mataji. Lasst uns ganz intensiv versuchen, über Krishna zu hören. Hier heißt es in den Schriften, Nivritatashe Upagiyamanat, über den Selbstmörder wird jetzt gesprochen. Vavoshadat Shrotramano Bidamat, Kautama Shloka Gunanu Vadat, Utama Shloka, und dann die Worte, Kautama Shloka Gunanu Vadat, Puman Virade Tabina Vina Pashupna. Das ist im 10. Kanto, erstes Kapitel, Text 4. Die Verherrlichung der höchsten Persönlichkeit Gottes wird in dem Parampara-System stattfinden. Das ist, ein spiritueller Meister gibt diese Verherrlichung dem Schüler weiter. Solch eine Verherrlichung wird von denjenigen gekostet, die nicht mehr an der eigenen Glorifikation interessiert sind. Und der Zeit, die nicht interessiert sind an der falschen, zeitweiligen Glorifikation der kosmischen Manifestation, also des weltlichen Lebens, könnte man auch sagen. Die Beschreibung des Herrn ist die richtige Medizin für die bedingte Seele, die durch den Kreislauf von Geburt und Tod gezogen wird. Deswegen, wer wird aufhören, die Verherrlichung des Herrn zu hören, außer ein Schlechter und ein Selbstmörder? Starke Kost. Ja, damit bin ich auch an ein Ende dieser Vorlesung gekommen. Ich möchte kurz eine Zusammenfassung geben. In dem heutigen Text wurde gesagt, dass Masaleshu, wie war das nochmal? Das Mat Ekena Manasab, dieser Stocker. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes, ihres Beschützers, hören und ihn Ruhm preisen. Im Text wurde erwähnt, dass die Aktivität des Hörens und des Ruhmpreisens sehr, sehr wichtig ist in der menschlichen Gesellschaft. Und es wurde uns empfohlen, diese Tätigkeit auf Krishna umzulenken. Wir haben uns mit einem Hindernis auseinandergesetzt in der Vorlesung, dass man durch den Geschmack an materiellen Dingen und Themen einfach keinen Geschmack hat für transzendentale Themen. Aber wir haben uns auch um die Medizin Gedanken gemacht, dass man einfach trotzdem diese Kathiskata hören müsse. Dann haben wir uns über ein existenziell wichtiges Thema für den hingebungsvollen Dienst beschäftigt, nämlich die Frage nach Befreiung vom materiellen Dasein. Und wir haben festgestellt, dass es auf unserer Stufe gut ist, diesen Wunsch zu haben, dass wir aber wissen sollten, wie wir diese Befreiung vom materiellen Dasein auch erlangen können, nämlich dadurch, dass wir Liebe zu Krishna erlangen, was durch das Hören wiederum geschieht. Das waren so ein paar wichtige Dinge über diesen Text. Ich hoffe, dass ihr euch damit das euch interessiert, da jetzt eigene Erfahrung zu machen, das Krishna-Buch heranzusuchen. In den guten alten Zeiten haben wir immer Krishna-Buch gelesen. Ich weiß noch, wenn es Milchprasadam gab, wir haben abends immer Milchprasadam getrunken. Milch mit einer Banane. Prabhupada hatte gesagt, das sei gut zum Einschlafen. Und das haben wir. Er selbst hat manchmal so ein Tali gehabt und mit der Banane da so reingerieben. So reingeschoben. Und das haben wir dann auch gemacht und gleichzeitig haben wir das einer vorgelesen. In Amerika wurde das bald so, weil die Amerikaner immer so einen Competition-Geist haben, das müssen sie haben, sonst fallen sie um. Da haben wir nämlich Wettkämpfe gemacht, wer am besten das Krishna-Buch auswendig hat. Richtige Wettkämpfe. Ist der heiße der Amerika. Gut. Haben wir hier, habt ihr endlich Fragen zu den Themen? Ja, das ist die Frage. Ab.
Das Thema, du die
Die Frage ist, ein Devotee sagte, Janmanishvare, ein Lord Chaitanyas Philosophie sei es, wieder und wieder geboren zu werden und gar nicht befreit zu erlangen. Das sei nur Prabhupadas Predigerstrategie für die befreiungsbegeisterten Westler. Ja, es werden 10, ich muss es nochmal wiederholen, in Bhagavatam werden 10 Themen gegeben und einzig die Befreiung. Im zweiten Kanto wird Mukti definiert. Mukti, wie kann so, Svarupena Vyavastiti. Das sind die entscheidenden Sanskrit-Worte. Svarupena Vyavastiti. Mukti bedeutet in seiner Svarupa, seiner eigenen Form fixiert zu sein, als ein ewiger Diener Krishna. Diese eigene Form ist nicht ein materieller Körper, sondern eine spirituelle Form, nicht, die wir haben in der spirituellen Welt. Es stimmt schon, dass wir dienen wollen und nicht aufhören wollen zu dienen. Immer, immer da und immer und ewig. Aber in welchem Körper ist die Frage? Das war super. Freunde, das ist mit der eigenen Form, der spirituellen Form. Interessante Antwort, nicht? Ja. Die eigene Form. Wir fangen jetzt schon mal an, und weil der Devotee bescheiden ist und weiß, ich kann nicht in einem Leben wahrscheinlich zurück zu Krishna gehen, sondern ich muss mich entwickeln. Genau, will er immer dienen, weil mit Dienst will er seine Svarup haben. Die unsere ureigene Form ist zu dienen. Die Form der Seele ist zu dienen. Die Form des materiellen Körpers ist, den Sinn zu dienen. Ich muss was essen, ich muss was schlafen, ich muss ein bisschen mich vermehren, nicht? Und so weiter und so fort. Es geht um die Sinne. Ideal dienen kannst du im spirituellen Körper. Es ist nicht so, dass wir manchmal als Prediger denkt man, ach Mensch, jetzt bin ich schon wieder müde. Man könnte die ganze Nacht durchmachen, nicht Krishna Chandra, aber es geht nicht. Da muss man irgendwann mal rasten. Wenn du wirklich dienen willst, dann musst du einen spirituellen Körper haben. Immer essen zwischendurch, dann wieder schlafen danach. Wenn den Körper einölen, wenn es zu kalt wird. Dann Schnupfen haben. Ist es nicht so wurscht. Dann tonnenweise Tempotaschentücher verbrauchen. Die Gopis sagen sogar zu ihrem Körper, dieser Körper ist völlig ungeeignet, Krishna zu sehen, weil man immer plinkern muss. Und für die Augen irgendwie das Plinkern. Kennt ihr das Wort Plinkern? Weiß nicht. Blinzeln, Augenblinzeln. Der kann ich Krishna nicht sehen. Die sagen zum Schöpfer, du bist ein absoluter Sinnbeton in Sachen Schöpfung. Und die Materialisten sagen, der Körper ist so ehrlich. Nicht, er hat die entsprechende Form, um sinnlos reden zu machen. Die Gopis sagen, dieser Körper taucht überhaupt nicht. Und zwar deswegen, weil die Augen blinzeln und wir für einen Bruchteil einer Sekunde nicht Krishna sehen können. Die tun richtig einen Beschwerdebrief an Brahma verfassen.
Ja.
So. Gut, wir haben jetzt 3:09. Ich denke, dass wir an dieser Stelle. Nee, da war noch ein Gebot.
Sorry.
Yes. Liebevollen Gefühle sollten. Wie kann ich meine liebevollen Gefühle auf die Devotis richten zur Zufriedenstellung von Krishna? Rupa Goswami spricht auch hierüber in seinem Nektar der Unterweisung. Er sagt, dass es wichtig ist, im Leben verschiedene Austausche mit Devotis zu pflegen. Gaben zu geben, von ihnen Gaben anzunehmen, Prasadam zu geben, Prasadam anzunehmen und sich zu offenbaren und von ihnen selber Antworten zu hören. Und so kann man das machen, aber man kann es auch machen, indem man ein ganz normaler Mensch wird. Ein normaler Mensch weiß, ich brauche Freundschaften im Leben und er kultiviert Freundschaften. Nun ganz natürlich mit Gleichgesonnenen. Es ist wichtig, um mit Freundschaften zu entwickeln, dass gleichgesonnene Menschen Freundschaften entwickeln. Es muss ja auf eine Ebene der Gleichheit kommen. Freundschaft heißt Equality. Nicht? Und dazu ist es wichtig, dass man Menschen findet, die auf einer gleichen Stufe sind, um diese liebevolle Beziehung zu entwickeln. Aufgabe. Ja. Manchmal sagen die Devotis, dass es wichtig ist, die liebevollen Beziehungen zu die Devotis zu entwickeln, denn dann fällt es leichter, Krishna zu lieben. Das müssen wir irgendwo anfangen. In unserer Vaishnava-Geschichte beten die Devotis immer, ach, ich möchte die Gemeinschaft von Ramachandra haben, sagt Narottam dann. Mein Freund Rama. Und diejenigen, die im Grihastha-Ashram sind, sollten eine zuneigungsvolle Beziehung unter sich habe. Das ist, glaube ich, sehr verständlich, denn wann sonst sollte man heiraten? Braucht man nicht dafür. Gut. Ja, an dieser Stelle sind wir zu einem zeitgebundenen Ende gekommen. Mein neues Wort. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag in die Woche. Shila Prabhupada ki jai, Kishi Gonitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.